Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von E-Movotion. In dieser Ausgabe sprechen wir über die flotten Grenzwerte, die ja neu gemischt werden.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Hallo Jessica Reichelt, ich grüße dich.
Hallo Jerome, grüß dich.
Hallo Julia Maulhardt.
Hallo Jerome.
Und Wolfgang Paul ist auch wieder mit dabei, grüß dich.
Hallo ihr Lieben, wir sind ein gemischtes Team, ist dir das aufgefallen?
Ja, ja, so muss das sein. Ich bin Jerome Brunel, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute sprechen wir über Flottengrenzwerte und was das überhaupt bedeutet und was das heißt für die Verkaufszahlen, die voraussichtlichen in diesem Jahr. Wolfgang, du hast dich damit näher beschäftigt. Werden wir denn jetzt in diesem Jahr endlich sehen, dass richtig viele Elektroautos verkauft werden?
Also warte mal, ich habe die Glaskugel jetzt nicht präsent, aber trotzdem, man kann, also was ich lesen durfte und wenn ich habe hier mal Zeit, ein bisschen zu recherchieren, das ist ja auch meine Autorentätigkeit immer mit verankert und wenn ich dann gucke und sage, oh, das wird auf 93,6 Gramm sinken und wir haben ja den Aufschrei gehört, dass dann die ganze Automobilhersteller-Nation aufgeschrien hat, sagt, kann man das jetzt nicht bitte nochmal verlängern um 2 Jahre? Dann guckt man sich natürlich an, wann ist das ausgerufen worden? Das ist schon vor einigen Jahren ausgerufen worden von der EU. Das kommt also nicht mal von jemandem in der Politik, der in die Hände geklatscht hat und sich das ausgedacht hat, sondern es ist ja ein Beschluss. Und wie gesagt, wir sind jetzt bei 93,6 Gramm CO2 pro Kilometer. Und das bedeutet, das war nochmal eine Verringerung um, ich glaube, 19%. Zu den Vorjahr, von dem Vorjahr und das wird, natürlich zieht das nach sich, dass jetzt der sogenannte Median, dieser Mischwert für die Autohersteller, eine ganz andere Bedeutung hat, weil man jetzt wirklich in die Lage kommt und sagt, ich kann das nicht mehr erreichen, ich habe Autos, die sind weit drüber und dann kostet mich das Gramm, wenn ich das hier so ablesen kann, 95 Euro, dann kann man sich schon vorstellen, das hat eine Bedeutung und zwar eine sehr große und man wird in dem sogenannten Pooling, das durfte ich auch lesen, wird man das mischen müssen und vielleicht kann Julia sogar noch ein paar andere Dinge dazu sagen, dass man runterkommt auf den Mischwert und das wird eine Bedeutung für den Verkauf der Zahlen für die Elektroautos haben, da bin ich mir ganz sicher.
Das hat es ja in der Vergangenheit sogar schon. Also ich denke nur dran, als das mit den CO2-Werten mal hochkam und alle aufgeschrien haben, das schaffen wir alle gar nicht und das bedeutet ja, dass wir so und so viel Milliarden bezahlen müssen, weil Toyota so und so viel Autos verkauft, das wird ja nach dem Umsatz dann gemessen. An der Fahrzeugflotte. Es gibt ja Fahrzeughersteller, die jetzt noch überhaupt gar keine Elektroautos im Programm haben. Also so ein Lamborghini, ne, so ein super Sportwagen und so. Die werden ja kaum einen kleinen oder eben auch ein Elektroauto da hinstellen. Aber auch bei den Großen führte es ja schon dazu, dass zum Beispiel jetzt am Beispiel von VW es dazu führte, dass ja der E-Up mindestens 2-mal neu aufgelegt wurde oder nachgelegt wurde in den Produktion- und Absatzzahlen, weil sie einfach mit der ID-Reihe, mit der größeren, margenträchtigeren ID-Reihe einfach nicht so viele Fahrzeuge verkauft haben wie mit dem kleinen E-Up und deshalb den E-Up dann einfach auch, koste es was es wolle, mit Verlust nochmal an den Markt wiedergebracht haben, um tatsächlich diese Strafzahlung zu vermeiden. Und auch jetzt der Schrei von VW an den Ministerpräsidenten Weil und auch Richtung dann Süden. Herr Kretschmer ist ja auch unterwegs und wer ist der andere, der dritte, der jetzt mit dem Tross weiterzieht, weiß ich nicht, aus Söder, glaube ich, wisst es. Da ist er sich mal einig mit dem Grünen und mit dem Roten, dass wir doch bitte bei Ursula da mal anklopfen müssen bei der von der Leyen und mal fragen müssen, ob wir das nicht noch 2, 3 Jahre oder 4 Jahre später machen können, indem wir vielleicht noch mal eine Generation Auto irgendwie auf den Markt bringen, wo wir das dann irgendwie mit hinkriegen. Aber das, was der Markt, und das hatten wir ja auch in der vorigen Folge letztes Jahr schon, einfach sagt, ist, dass die Leute sich einfach Kleinwagen kaufen wollen. So, also meine Variante und mein Tipp, wenn ich jetzt im Aufsichtsrat von einem derjenigen sitzen würde, der das schon mal gehabt hat, dann würde ich sagen, leg den E-Up doch nochmal auf. Ja, koste es, was es wolle, aber vermeidet doch die Strafzahlung und die Blöße, als Bittsteller bei der EU zu stehen und zu sagen, ja, wir kriegen unsere eigenen Autoziele und CO2-Flottenziele da einfach nicht hin, anstatt zu sagen, naja, wir schicken mal den Ministerpräsidenten vor, der macht das für uns schon. Also das ist echt ein Armutszeugnis, was da gerade passiert, wenn wir in andere Länder mal gucken. Also die kriegen das hin, auch wenn sie die Ziele ohne eigene Autoindustrie einhalten müssen. Die kaufen sich einfach das, was es am Markt gibt. Das können wir in Deutschland leider nicht tun. Das muss jeder Hersteller für sich machen. Aber dann muss ich halt die Marken und die Wagen an den Start bringen, die auch gekauft werden. Punkt.
Wobei ich jetzt auch beobachtet habe im Fernsehen und auch jetzt im Kino. Ich war endlich mal wieder im Kino tatsächlich. Habe mir den Disney-Film König der Löwen, weiß nicht mal, wie das genau hieß, der Film, angeschaut. Sehr schöner Film, sehr unterhaltsam. Jedenfalls habe ich davor Werbung gesehen und bisher hat man ja relativ wenig Werbung für Elektroautos gesehen. Und ich habe schon den Eindruck, dass gerade zum Beispiel Audi, war es eine Werbung, jetzt verstärkt für Elektroautos wirbt. Das wäre vor ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, einfach ins Blaue eher undenkbar gewesen. Jetzt werben die sogar für Elektroautos. Das heißt, sie müssen ja diese Grammzahl nach unten bekommen im Schnitt. Und das heißt, sie müssen einfach mehr verkaufen, sonst wird es halt richtig teuer. Das bedeutet einerseits, dass man natürlich Elektroautos produzieren muss, die Leute auch wollen, die auch kaufen. Auf der anderen Seite muss man eben auch Werbung dafür machen, ne? Dass die Leute das kaufen. Und das scheint ja jetzt auch inzwischen zu passieren. Jessica, du nickst mit dem Kopf. Hast du auch schon Elektroauto-Werbung gesehen im Fernsehen oder im
Ja, das auch, aber es ist noch was passiert, wo ich nicht gedacht hätte, dass das möglich ist. Ein Arbeitskollege von mir hat sich jetzt sein erstes Elektroauto bestellt. Übrigens ein Modell, wo ich tatsächlich erstmal nachschauen musste, weil mir das erstmal gar nichts gesagt hat. Ja, kommt vor. Und ich muss bis heute über die Bezeichnung schmunzeln. Er hat sich nämlich ein Toyota BZ4X bestellt. Mhm. Ja, geile Bezeichnung. Die kann man sich super merken. Und mit dem habe ich tatsächlich auch über das Thema mit den CO2-Grenzwerten gesprochen, weil er nämlich überlegt hat, ob er noch warten soll mit dem Kauf, beziehungsweise ist es bei ihm ein Leasing, weil einfach günstiger. Und er sagt, er weiß ja nicht, was in ein paar Jahren mit der Entwicklung ist. Und er hat auch wirklich lange überlegt, ob er jetzt bei dem Leasing-Angebot schon zuschlagen soll oder ob er noch warten soll, weil er rechnet fest damit, dass es eben noch mal günstiger werden wird bei den Elektroautos, einfach, ja, damit die mehr verkaufen können, damit sie eben ihre Grenzwerte einhalten können.
Gut, das ist natürlich auch eine Stellschraube, an der man drehen kann, ne, um mehr Autos zu verkaufen, die man verkaufen möchte, indem man sie einfach günstiger macht. Aber was ich auch als Unternehmer machen würde, ist einfach auch zu gucken, dass ich jetzt nicht nur diese großen, margenträchtigen Autos baue, sondern eben, gut, E-Up ist ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt nochmal bauen wollen würde, weil der ist ja schon inzwischen ja ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also ich glaube, der Akku ist nicht besonders groß, das Auto nicht besonders modern, schön ist es auch nicht. Da gibt's, denke ich, aber die Möglichkeit zu sagen, okay, wir produzieren jetzt auch Kleinwagen, einfach um diese Masse an Fahrzeugen zu bekommen, die elektrisch fahren, und diese Kleinwagen versuchen wir auch günstig zu verkaufen. Da ist VW noch weit entfernt, also da spricht man ja schon lange vom ID.2, der kommt und kommt nicht, der ist zwar geplant und ich weiß jetzt nicht, wo die aktuelle Planung gerade ist für den ID.2, aber der ist natürlich geplant, kommt aber auch sehr, sehr spät. Die PSA-Gruppe kommt, glaube ich, mit verschiedenen Fahrzeugen auf den Markt. Also da scheint mir auch so ein Trend Richtung kleinere Fahrzeuge endlich da zu sein und nicht nur ein Trend zu SUVs und Model X, Model Y und was es da in der Kategorie so gibt, sondern dass eben auch kleinere Autos jetzt verkauft werden, Julia. Ich denke, in die Richtung geht's auch im Jahr 2025, oder?
Also ja. Ist auch wünschenswert, finde ich auch ganz gut. Was nicht reinzählt, ist ja diese ganz kleinen Wagengruppe, also die Kleinstmobilität, die Mikromobilität, die zählt ja in diese Flottengeschichte gar nicht erst rein.
Was ich auch ein Fehler finde.
Genau, genau.
Die sollten nämlich genauso wie ein Auto zählen. Also wir reden da zum Beispiel vom Twizy. Ja, also
oder
ich habe einen Twizy.
Ja,
oder vom E-Rock.
Microlino.
Ja. Genau, das sind ja alles keine Autos.
Genau.
Werden nicht als solche gezählt.
Genau. Die bringen dich nicht von A nach B, haben ein Radio drin und können im Zweifel blinken und keine Ahnung, für die Spur wechseln.
Und haben deshalb sogar ein Airbag.
Ups. also das sind halt Dinge, die von der Gesetzesgebung da rein müssten. Dann natürlich ist es natürlich so, wenn ich den Druck von außen nicht habe, und deshalb finde ich die CO2-Begrenzung dann auch ganz gut, müssen die Hersteller sich ja jetzt was überlegen. So, weil entweder sie zahlen die Strafzahlung, was böse teuer werden kann, oder sie bringen halt auch Fahrzeuge auf den Markt, die ja vorher nicht so cool waren. Also in der Rendite jetzt, nicht vom Image her oder so. Und auch ein E-Up. Ja, ich bin ja neulich auch mal tatsächlich, als mein Tesla ja dann in der Werkstatt gestanden hat, auch mal wieder gefahren. Und habe so gedacht, ja, eigentlich ganz nett, weil in Hannover Innenstadt möchte ich auch kein größeres Model S da irgendwie parken. So, also war mit dem Wagen auch jetzt nicht... Also er war nicht übermäßig Software cool, ja, hatte ich den Coolheitsfaktor, aber ich bin halt von A nach B gekommen und das reichte für mich in dem Moment. Und deshalb möchte ich da nochmal eine Lanze für den Kleinen brechen. Jetzt, außer jetzt, wenn du gesagt hast, er ist ein bisschen veraltet. Ja gut, aber er verkauft sich halt, ne? So. Und das ist das, was die Leute wollen. Und ich glaube auch so ein Dacia Spring, der ja einfach den Einstieg in die Elektromobilität unter 20.000 Euro hat, ist halt erschwinglich, muss auch nicht so cool sein wie ein anderes Auto, muss nicht die Software haben, muss keine 800-Volt-Technologie darunter haben, sondern muss mich einfach wie ein ganz normales anderes Auto einfach von A nach B bringen. Und das sind jetzt die Kunden, die bei der Elektromobilität einsteigen wollen. Und die haben die Hersteller nicht wirklich auf dem Schirm, weil es ist ja so das letzte Auto, was dann entwickelt und produziert und verkauft wird, weil es einfach nicht die Marge bringt. Und da ist eigentlich dieser Flottengrenzwert total super, weil die EU sie jetzt tatsächlich dazu zwingt, genau in diese Lücke zu stoßen. Ansonsten wird es halt auch teuer. Und die Verbrenner, die ja in der Kleinwagenklasse sind, müssen ja auch langsam mal von der Straße. Also ich kann ja keinem empfehlen, einen Golf gegen einen Model S zu tauschen, ja, oder ein größeres Model 3. So, das wollen die Leute ja nicht, sondern die wollen ja in Anführungsstrichen ihr Modell weiterhaben und dann einfach nur in elektrisch fahren.
Wobei, ich habe gerade vor kurzem ein Gespräch gehabt mit meinem Chef. Der hat sich nämlich einen Dacia Spring bestellt und ich habe ihn dann, glaube ich, ein bisschen entgeistert angeschaut, weil ich halte nicht allzu viel von diesem Fahrzeug, aber er hat mir dann gesagt, pass mal auf, ich muss damit einkaufen. Reicht. Muss damit meine Kinder zur Schule bzw. den Kindergarten fahren? Reicht. Ich muss sonstige Sachen in der Stadt selber machen? Reicht. Warum soll ich mir da mehr kaufen? Ja, für alles andere habe ich ein anderes Fahrzeug. Und ein Tesla oder ähnliches ist mir einfach zu teuer. So viel Geld möchte ich nicht für ein Auto ausgeben. Er hätte bestimmt das Geld, aber er will halt das Geld nicht für ein Auto ausgeben, was ich auch verstehen kann. Und insofern gibt es offensichtlich da eine breite Kundschaft, die eben kleine Fahrzeuge brauchen, die gar nicht so weit fahren müssen, die gar nicht so einen riesen Akku brauchen, die gar nicht toll gebaut sein müssen und mit Lederimitat, Ausstattung, schieß mich tot, sondern die einfach sagen, ich brauche halt ein Fahrzeug, mit dem ich 20, 30 Kilometer am Stück fahren kann und das reicht mir vollkommen aus für die ganze Woche. Und gut ist. Und die wollen halt auch bedient werden. Und die werden ja auch immer mehr bedient. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Auto hieß. Ich saß kürzlich in einem chinesischen Kleinwagen drin. Auch das ist okay. Also für bestimmte Zwecke ist sowas einfach völlig okay. Es muss nicht ein Model 3 sein, es muss nicht ein Model Y und schon gar nicht ein X oder S, sondern es können eben auch kleine Fahrzeuge sein. Aber die gab's halt bisher kaum. Es gab halt einfach keine Fahrzeuge, sagen wir mal zum Preis von 15.000 Euro als Kleinwagen, die gab es halt kaum. Schon gar nicht.
Die Kleinstwagen, genau. Die keiner sozusagen haben wollte und cool fand, ja. Sondern es gab halt wirklich, ich sag mal vorsichtig, in der Golfklasse, so nennt man das ja im Sprachjargon auch, gab es ja einfach nichts, was man irgendwie unter 30.000 Euro kostet. So, genau. Und die Lücke, die da fehlte, die macht es ja jetzt durch diese CO2-Flottenbegrenzung einfach lukrativ, die auch, ich sag mal, aus dem chinesischen Raum zu kaufen oder so, wo man dann einfach sagt, ja gut, da gibt's halt die Fahrzeuge und die schießen sie natürlich jetzt auch Richtung Europa rüber. So, und wenn VW oder BMW oder Audi oder Mercedes, wie sie nicht alle heißen, das nicht bauen möchte, ja, irgendwer findet sich da und erfüllt dann mit hier seine Quote auf unserem Verkaufsmarkt mit Kleinst- oder kleinen Fahrzeugen.
Es kommt ja noch ein Punkt dazu. Wir haben ja äußere Randbedingungen, die jetzt sehr, sehr vorteilhaft sind. Wir haben Batterien, die haben mal gestartet, ihr erinnert euch, bei 650 Euro pro Kilowattstunde. Wenn man jetzt heute recherchiert, sind wir bei 35 Euro pro Kilowattstunde. Und ich erinnere mich, wie ihr wahrscheinlich auch, dass wir immer darüber geredet haben, wenn die Parität mal irgendwann besteht zu einem Verbrenner, dass die Fertigungskosten wahrscheinlich auf gleicher Höhe liegen und die werden zukünftig, das ist jetzt wirklich gut abzuschätzen, die werden drunter liegen. Dann wird der Hersteller, wenn er jetzt in die Massenproduktion, in die sogenannte Volumenproduktion geht, dann wird er ganz klar diese Marge unterfahren. Er wird seine Gewinne auch einfahren können. Das wird alles klappen. Dann haben wir eine Schwemme aus China, aus dem asiatischen Raum, weil die ja produziert haben, wie die Jecken. Ne? Ich komme aus Köln, da Jecken sind ja die Narren. So. produziert wie verrückt. Und diese Schwemme wird nochmal zusätzlich einen Einfluss auf jeden Fall drauf haben. Und du sagtest gerade eben im Eingang, Jerome, die Fahrzeuge, das habe ich eben, glaube ich, noch gelesen, dass die günstiger werden. Ja, auch das wird jetzt passieren, die rutschen ab. Man wird auch die Gebrauchfahrzeuge ganz anders versuchen, an den Mann zu kriegen. Man wird versuchen, die Überhänge, die gerade auch auf dem Markt sind, der Elektroautos, jetzt auch zu Preisen wegzubekommen, dass die Marge da gefüllt wird. Ne? Das sind alles Dinge, die sich jetzt langsam füllen, um den ganzen Markt in Bewegung zu bringen und wahrscheinlich auch genau mit diesem CO2, mit diesen ganzen kleinen Faktoren, die sich einspielen, in eine ganz andere Richtung zu bewegen.
Wobei ich immer wieder merke, also trotz alledem, also was jetzt alles Positives passiert, ich bin jetzt vor kurzem tatsächlich mal Diesel gefahren. Ich habe Wahlplakate durch die Gegend gefahren mit einem Lieferwagen einen ganzen Tag lang.
Das musst du jetzt mal erklären.
Ja, ja, das muss ich erklären. Genau erklären. Ja, ja, also ich musste tatsächlich Wahlplakate durch die Gegend kutschieren, also von einem Hub abholen und dann an die verschiedenen Gebiete verteilen. Das Ganze habe ich mit sowas Sprinter-ähnlichem gemacht. Das war ein Diesel. So, und damit bin ich den ganzen Tag gefahren und das war ziemlich anstrengend, weil du musstest ja, das war ein Sechsganggetriebe, du musstest also wirklich die ganze Zeit da vorne rumrühren. Lustigerweise, als ich dann umgestiegen bin, wieder in meinen Tesla, habe ich die Gangschaltung gesucht zum ersten Moment. Also es ist echt krass gewesen. So, und dann bin ich aber, ich musste das Auto, bei der Autovermietung musste ich ja vollgetankt wieder zurückgeben. Und bin dann an eine Aral-Tankstelle gefahren und habe da eben getankt. Und das war tatsächlich der erste Tankvorgang seit 2017, glaube ich, den ich wieder hatte. So. Und dann bin ich beschwingt in diese Tankstelle rein und da stand also der Tankwart, also der Mensch hinter der Kasse. Ich schätze mal so 25 bis 27 Jahre alt, trotzdem Bart im Gesicht, ne? Muss er männlich sein und so. Und sagte dann so zu ihm, ja, übrigens ist für mich ganz ungewohnt, hier Benzin zu, Diesel zu kaufen. Ich habe das seit 2017 nicht mehr gemacht und habe dann so gelacht und gesagt, ja, also ich fahre normalerweise elektrisch. Und dann meinte der junge Mann, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und dann ging sofort wieder die Diskussion los. Also da ist sogar der Aral weiter als mit, ne, Aral Puls, als sein Mitarbeiter, der immer noch sich nicht vorstellen kann, elektrisch zu fahren. Er sagte, ich bin heute zum ersten Mal Diesel gefahren. Ich fand das brutal anstrengend, diese Schalterei und Kupplung kommen lassen. Und weiß der Geier was, ich fand das echt anstrengend, ich finde das viel. Ja, aber gerade das ist ja das Gute und so, dann ging diese ganze Diskussion, die kennen wir, brauchen wir jetzt gar nicht
durchexerzieren. Aber immerhin hast du nicht vergessen zu bezahlen, weil am Supercharger musst du das ja gar nicht. Du bist ja reingegangen. Ja,
stimmt, ich bin ja reingegangen, bin ich einfach wieder davon gefahren, ja richtig. krieg das Geld ja auch wieder zurück, insofern hat es mir jetzt nicht wehgetan, aber ja, also dieses, auch diese Plörre da wieder reinschütten, und das riecht ja auch und ne, das stinkt ja auch. Es war wirklich, ich habe dann wirklich für mich gedacht, nach diesem Tag habe ich so für mich gedacht, mein Gott, bin ich wirklich froh, dass ich das nicht mehr machen muss, all das. Diese Schalterei, Kuppelei und dann schaltet sich der Motor an der Ampel automatisch ab, was ja gut ist. Ja, und da musst du aber dran denken, eine bestimmte Konfiguration zu machen. Also du darfst nicht auf die Kupplung oder musst auf die Kupplung treten, musst aber den Gang rausnehmen, nur dann geht der Motor aus. Oder irgendwie so war das, ja. Also du musst so viel denken dabei. Beim Elektroauto musst du nicht mehr denken. Du fährst einfach damit und fertig und musst nicht dauernd schalten. Und auch das Bremsen, ja, das tut ja weh, wenn man da immer auf die Bremse tritt, ja. Ich habe natürlich versucht, mit der Gangschaltung zu bremsen, aber dieser Diesel war irgendwie so, dass er kaum gebremst hat mit dem Motor. Also Motorbremse war da fast gar nicht. Und ja, also es war echt anstrengend und nervig. Und dieses Gebrumme und Getöse den ganzen Tag, ich war echt erschöpft am Abend und war richtig entspannt, als ich wieder meinem Tesla nach Hause gefahren bin. Aber wir kommen ab vom Thema.
Ja, Jessica. Ich könnte ja mal den Bogen zurückspannen.
Gerne.
Ich habe es, glaube ich, auch im Podcast schon mal gesagt, wir haben ja noch einen Diesel. quasi der große Bruder vom Leaf. Er ist allerdings ein Stehzeug, muss man dazu sagen, kein Fahrzeug, weil der wird eigentlich nicht bewegt, außer auf der Langstrecke, wo der Leaf halt einfach mit Chademo und Rapidgate nichts taugt. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung, wenn diese Grenzwerte sich wirklich auf den Preis auswirken. Wie gesagt, die Diskussion habe ich mit meinem Kollegen jetzt also wirklich bis zum Umfallen geführt, dann wäre es natürlich interessant, vielleicht den großen Bruder irgendwann mal loszuwerden und dem Leaf einen kleinen Bruder zu schenken. Und da bin ich auch ganz gespannt, was dann da vielleicht noch für Modelle kommen in dem Preissegment, wo ich halt auch sage, okay, das ist auch für ein Zweitfahrzeug, was nicht viel bewegt wird, okay.
Also die Autohersteller haben ja zwei Möglichkeiten, ne? Die haben ja einmal die Möglichkeit, ihre Verbrennerproduktion zu drosseln und die bestehende Elektroflotte sozusagen so zu halten, wie sie jetzt sind. Damit würden sie ja auch am Umsatz gemessen dann mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen und damit ihre Flottengrenzwerte natürlich auch schön machen. Oder wenn sie weiterhin ihre Verbrenner verkaufen wollen, müssen sie halt die Elektroautos mehr attraktiver machen. So. Genau die beiden Varianten haben sie und ich glaube, wenn jemand da im Vorstand da ist, dann wird er sicherlich wissen, was er da tut, nämlich die zwei Optionen und mehr hast du einfach gar nicht. So schwer kann die Entscheidung von ganz oben gar nicht sein. So, wenn wir das hier im Podcast diskutieren und ja kein Aufsichtsrat oder kein Geschäftsführer eines OEMs sind. So, und die Frage ist jetzt einfach, wer bewegt sich wohin? Also verkauft jemand mehr Elektromobilität? Also bei Skoda zum Beispiel sehe ich ja jetzt ganz viel Werbung. Die machen richtig was und das sind ja eher, ich sag mal, die günstigeren Fahrzeuge, auch wenn sie jetzt immer noch große Modelle auf den Markt bringen, zu immer noch hohen Preisen in Anführungsstrichen, also 30.000 Euro aufwärts ist für mich noch ein hoher Preis. Aber sie gehen halt wie andere Fahrzeughersteller in die Werbung, in die Vermarktung, machen das offensiver mit auch ihren Autoberatern, die sie dann ja vor Ort haben, mit ihren Verkäufern vor Ort. Also die sind mittlerweile geschulter, als das ich noch kenne. So, also wenn ich mal inkognito zu einem Autohaus gegangen bin und mir ein Auto ausleihen wollte für eine Probefahrt, dann haben sie gleich gesagt, nee, also wir haben ja noch das Pendant in Diesel oder in Benzin stehen, das können sie gerne haben, aber so mit dem Elektroauto, ja, ich sag schon, damit komme ich klar, sie brauchen mir jetzt nichts erzählen. So, dann guckten die schon immer so, weil ich dann mehr wusste als die. Aber das hat sich gewandelt und derjenige, der jetzt tatsächlich auch am Markt überleben will, hat auch verstanden, dass er eben auch in die Richtung gehen muss. Also von oben aufoktroyiert mit den CO2-Werten, aber auch mit einfach der Daseinsberechtigung. Also wenn ich jetzt ein Hersteller bin, der nichts oder wenig im Programm hat, was einfach die Quote senkt, dann muss ich mich fragen lassen, ob das Unternehmen einfach noch am Markt seine Berechtigung hat. Wir sehen das ja in Norwegen. Ne? Also das ist ja jetzt auch ein Thema, die müssen jetzt 100% Elektro zulassen, was sie auch tun. Und da sind wir weit entfernt. Also wir diskutieren hier immer noch alte Technologie versus neue Technologie und dann müssen wir halt auch mal den Tritt von der EU kriegen, damit wir es verstehen. Wenn wir es selber nicht machen, dann muss halt hier von außen kommen.
Ich würde gerne noch mal einsteigen bei Skoda, weil Skoda macht jetzt was ganz Bemerkenswertes demnächst. Und zwar kommt da demnächst der Elroq auf den Markt. In der Größe, der hat ungefähr die Basis, oder nicht ungefähr, der hat die Basis des VW ID.2. Ja. Also ein kleines Fahrzeug. Er soll deutlich unter 30.000 Euro kosten. Das ist einerseits schon mal bemerkenswert. Also ich schätze mal so um die 25.000 Euro. Und vor allem, er soll so viel kosten wie das Verbrenner-Pendant. Mhm. Das ist was ganz Neues. Genau. Bisher hieß es ja immer, naja, ich kaufe mir kein Elektroauto, weil das gleiche Auto mit Benzin- oder Dieselmotor kriege ich 6.000, 7.000 Euro
das günstiger. Das habe ich ja gerade gesagt, diese Parität.
So, ne? Aber diese Parität kommt jetzt erstmals tatsächlich mit dem Elroq. Der wird nämlich eben nicht mehr kosten als der vergleichbare Benziner oder Diesel. Und insofern
Cupra Raval.
Ja.
Insofern, 25.000.
So, also da passiert jetzt gerade tatsächlich eine ganze Menge. Und wir werden sehen im Jahr 2025, wozu das führen wird. Und was übrigens auch ich kürzlich gelesen habe, ist, dass der Söder jetzt sogar sagt, wir müssen wieder eine Förderung anbieten für Elektroautos, wo ich mich dann gleich gefragt habe, okay, und wo holen wir denn den Strom her? Also von bayerischen Windrädern jedenfalls nicht. Also schauen wir mal, wo sich das hin entwickelt.
Aber der steht ja auch bei von der Leyen mit Weil und Kretschmer jetzt auf bei ja. Uschi. Und naja, also er hat es vielleicht auch verstanden, dass seine Autolobby im Hintergrund ihm vielleicht auch so ein bisschen Feuer unterm Hinter macht.
Und schauen wir mal,
Jerome, was da kleiner kommt. Einwand. Den ganzen heißen Wind, den der Söder ja produziert.
Ja, den kann man nutzen.
Kann man nutzen, kann man zum Heizen nutzen, ja. Okay, ich würde gerne noch zu einem anderen Thema kommen, das aber eigentlich ganz gut dazu passt. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon angekündigt, wir werden uns noch kurz über Norwegen unterhalten. Norwegen, ein wunderschönes Land. Ich war ehrlich gesagt noch nie dort. Doch, ich war schon mal in Oslo. Aber ich habe es die Stadt nicht besucht. Ich habe sie nur gesehen tatsächlich von einem Schiff aus. Ich bin nicht runter vom Schiff. Aber ich war schon mal in Norwegen offensichtlich. So, ein Land, wo man sagen würde, als wenn es ein Land gibt auf dieser Erde, das absolut gar nicht geeignet ist für Elektroautos. Also wenn es irgendwo ein Land gibt, dann wahrscheinlich Norwegen, weil da ist es furchtbar kalt, die Winter sind hart, die Straßen sind glatt und so weiter und so weiter. Und trotzdem, ausgerechnet dieses Land, Norwegen, führt dieses Jahr eine Quote von mehr oder weniger 100% ein. Also 100% sollen dieses Jahr verkauft werden als Elektroautos. Im vergangenen Jahr waren es schon knapp 90%, 89, schieß mich tot, also knapp 90%. 9 von 10 Autos elektrisch, dann ein paar Hybride, ein paar wenige Diesel und Benziner. Wie haben sie das gemacht? Ganz einfach, sie haben einfach die Benziner und Diesel so teuer gemacht, dass sie keiner mehr kaufen wollte. Und dann haben sie halt alle Elektroautos, die auch gefördert worden sind, und zwar lange gefördert worden sind, ja, haben das umgesetzt. Das heißt, Norwegen wird sozusagen das erste Land sein, wo also voll elektrisch auf die Piste geht sozusagen. Julia, tolle Sache, oder?
Ja, tolle Sache. Und sie haben ja auch schon lange darauf hingearbeitet. Also sie haben gute Voraussetzungen gehabt, sondern also sie haben erkannt, dass sie mit ihrem Rohölverkauf nicht wirklich, also sie haben Geld gescheffelt damit, haben aber auch für den Winter ja schon ihre Diesel vorglühen müssen. So, weil du eben genau die Witterungsbedingungen schon beschrieben hast, die waren eben auch nie gut für die Verbrenner. Bis die warm wurden, musste man eben, also sonst wären die mit den 12-Volt-Batterien gar nicht erst gestartet. So, das heißt, die hatten eigentlich schon so eine minimale Ladeinfrastruktur, würde man heute sagen, mit nämlich Schuko-Steckern. Das funktionierte in Norwegen relativ gut. Dann haben sie gesehen, okay, wir haben eben auch Vorteile davon, wenn wir eben elektrisch fahren, weil wir haben... im Gegensatz zu uns jetzt, wir haben die Thematik eben gerade gehabt, keine deutsche Automobil- oder keine eigene Automobilindustrie.
Die unbedingt das heißt, Verbrenner verkaufen möchte.
Genau, ja. Ja, genau. Also die Lobbyarbeit in Oslo war sicherlich eine andere als hier. Es gab nämlich keine. So, das hat auch den Vorteil der Linalande, weil die ja auch keine eigene Autoindustrie haben. Da sind es jetzt 70%.
Wobei, ganz stimmt es auch nicht. Es gab durchaus auch eine Lobby, nämlich die Öllobby.
Ja.
Weil ja. Norwegen ist ja nach wie vor ein großer Ölproduzent, ne?
Ganz klar, so, aber die haben auch viel eben mit Wasserkraft und Strom schon immer gemacht. Ja. Also insofern haben sie auch schnell den Energiemix dahinter einfach auch gut gekriegt. Das sind einige Punkte schon gewesen, wo man sagt, wir nehmen eben auch eure Gebrauchten ganz gerne, die ja auch bei der Förderung hier nach einem halben Jahr abgestoßen wurden und die sind jetzt alle in Norwegen, die fahren da alle fleißig weiter. Wir haben keinen Gebrauchtwagenmarkt, die fahren alle da drüben. Also da sind verschiedene Punkte schon gewesen und als ich ja jetzt letztes Jahr in Norwegen, auch in Oslo war, habe ich diese Hauptstadt als sehr leise empfunden, als sehr sauber, also die Luft war sehr sauber. Natürlich hast du noch die Altbestände an Verbrennern da rumfahren, die werden auch weiterhin noch fahren, das gilt ja jetzt auch nur für die Neuzulassung, aber du hast eben ein ganz anderes Bild. Du fragst dich nicht mehr, warum jetzt 4 Elektroautos direkt vor, hinter oder neben dir sind, sondern das ist halt einfach normal, wenn du an der Ampel stehst.
Die also merkt man das mittlerweile wirklich im Stadtbild?
Das sieht man.
Herrlich.
Das sieht man. Und das Schöne ist eben auch, dass die jetzt weitergehen. Also die Pkw-Flotte ist für die schon gesetzt und abgehakt. Da machen die auch keinen riesen Wirbel mehr mit, weil mehr als 100% geht gar nicht mehr. Die kümmern sich jetzt um Elektrobusse, Fernstrecke. Die sind bei Baumaschinen unterwegs. Da, wo jetzt im Prinzip diese Randmobilität, so nenne ich es einfach mal, kommt, da sind sie jetzt auch mit ihren Gesetzen, dass sie da sozusagen die Stellschrauben auch so ziehen, dass da eben auch die anderen Verbrenner vom Markt gehen.
Also natürlich ist es nicht vergleichbar mit Deutschland. Also die Vorgaben sind einfach andere. Auch der Strompreis ist zum Beispiel deutlich niedriger in Norwegen als bei uns. trotzdem kann man einfach an bestimmten Sachen sehen, dass es funktionieren kann und dass Elektromobilität an sich auch funktioniert, auch in einem Land wie Norwegen. Und es tut sich ja auch in Deutschland mittlerweile was. Also zum Beispiel habe ich gerade mitbekommen, Hamburg, wenn du dann Taxiunternehmen hast und ein neues Taxi anschaffen möchtest, muss es zwingend elektrisch sein. Du darfst kein Benzin oder Diesel mehr verwenden. Und in Bayern, hört, hört, ich glaube ab März gilt es, kannst du überall in Bayern kostenlos 4 Stunden lang parken auf öffentlichen Parkplätzen.
Das will Herr Söder so, aber okay. Er darf natürlich nicht in das Kommunal, also er ist ja im Land zuständig, ja. Und alle Kommunen haben sich schon geäußert, dass und
gesagt, Herr Söder, wollen wir nicht.
Nee, das nicht, aber warum mischt sich Herr Söder in unsere kommunale Hoheit ein? Wir würden das gerne machen.
Weil ja, das kann.
Genau, weil das kann, aber nicht jede Stadt muss es tun. Das ist freiwillig.
Okay. Bist du sicher, dass das freiwillig ja, ist?
Das weil ist eine kommunale Geschichte. Ich habe
gelesen, dass sie sauer sind, dass ihnen jetzt Einnahmen flöten gehen und sie sich deswegen beschweren. Aber
sie müssen das nicht tun, aber also ich kann ja aus meiner Stadtratstätigkeit mal berichten. Jede Stadt hat die Möglichkeit, das Elektromobilitätsgesetz von 2014, so alt ist das nämlich schon, zu nutzen oder zu lassen. Also du darfst zum Beispiel auch, wenn du Busspuren hast, Elektroautos da drauf fahren lassen, machen aber 3 Städte in Deutschland. Also selbst wenn die Bundesregierung das vorschlägt und als Möglichkeit, als Empfehlung ausgibt, muss die Kommune das tatsächlich sich aus dem Angebot rauspicken und sagen, so, wir machen da jetzt mal eine Verordnung und dann können wir das auch hier umsetzen.
Also Stuttgart hat ja auch kostenloses Parken gehabt, dann kam ein CDU-Bürgermeister, dann wurde das abgeschafft, jetzt kann man nicht mehr kostenlos parken in Stuttgart mit dem Elektroauto. Ja, Bayern ist aber, weißt du, Bayern ist Bayern, weißt du, da ist alles ein bisschen anders. Wir recherchieren das nochmal und berichten dann in einer der nächsten Folgen darüber, ob das jetzt umgesetzt wird oder nicht und flächendeckend oder nicht. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall geht da langsam was in die Richtung. Und wenn Söder sogar Elektroautos fördern will, ja, was soll da noch schief gehen? Also,
vor der Wahl.
Ja, vor der Wahl, natürlich. Nach der Wahl schauen wir mal, ob er da immer noch so dafür ist.
Genau.
Gut, als wir angefangen haben, diese Folge aufzuzeichnen, war mein Akku bei 16%. Jetzt ist er bei 8%. Also der Akku nicht vom Auto, sondern von meinem Laptop. Und das heißt, 8% ist ja schon bedenklich wenig. Kommt man nicht mehr allzu weit. Na gut, noch eine halbe Stunde offensichtlich.
Nicht nur der Akku hält, auch deine Frisur. Ne?
Ja, die sowieso. Ja, welche Frisur bitte? Die kümmerlichen Haarreste. Naja, Dankeschön fürs Zuhören. Danke Jessica Reichelt. Danke Julia Maurer. Dankeschön Wolfgang Paul. Und wir wollen auch den André Reichelt im Hintergrund nicht vergessen, der an den Videos arbeitet. Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.